Corner wall. Huh? Corner view. Huh? Corner war Sport. Yo, ich streb nach Perfektion, Corner Bari im Blut. Im Sport geb ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit.
Herzlich willkommen bei Kodawari Sport. Hier geht es um die Leidenschaft im Sport und Leidenschaft ist das Stichwort für unseren heutigen Gast in der Sonderfolge. Micha, lass die Katze aus dem Sack. Wen hattest du vor dem Mikrofon?
Ich hatte den Schirmherrn des Kulturhauptstadtmarathons in Chemnitz vor dem Mikrofon, den zweifachen Olympiasieger Waldemar Czepinski.
Genau, das ist natürlich ein Hammer. Und wir hatten schon einmal die Gelegenheit, im Rahmen unseres Marathon-Talks mit dem Waldemar zu sprechen. Da sind schon einige Anekdoten zum Vorschein gekommen, aber du hast noch viel, viel mehr in Erfahrung gebracht und eine wunderbare Episode mit ihm aufgenommen. Eine reichliche Stunde, viel Content, sehr, sehr viel Spannendes. Aber lass uns kurz über Waldemar reden. Geboren, Herkunft, du hast die Key Facts.
Geboren ist er am 3. August 1950 in Neugattersleben, ehemals DDR, jetzt Sachsen-Anhalt. Und er ist der Sohn polnischer Flüchtlinge, deshalb auch der Name Czepinski. Und die sind 1945 sozusagen nach Sachsen-Anhalt übergesiedelt. Er hat an der Kinder- und Jugendsportschule seine Schullaufbahn begonnen, beendet, hat das Abitur, hat danach Sport studiert und ist Diplom-Sportlehrer. Wie schon Heiko Schinkels hat er auch als Hindernisläufer begonnen beim SC Chemie Halle, wurde 1969 Juniorenweltrekordler im Hindernislauf, war 72 der beste DDR-Hindernisläufer, verpasste nur knapp die Olympia-Qualifikation und ist dann 1974 zum Marathonlauf gewechselt. 1976 wurde er dann überraschend Olympiasieger im Marathon in Montreal in beeindruckenden 2 Stunden 9:55. Wohlgemerkt ohne Carbon-Schuh oder ohne irgendwas.
Wollte ich gerade ergänzen, so wie er selber sagte, in diesen Schlappen, genau, die man damals unter den Füßen hatte.
Genau. Konnte 1980 diesen Olympiasieg nochmal verteidigen, in Moskau diesmal. Hat da, ich weiß nicht, ob er es auch in dem Podcast nochmal sagt, aber er hat sehr speziell einfach die letzten 15 Minuten trainiert. Er konnte nämlich die letzten 5 Kilometer in unter 5 Minuten laufen und damit hat er sie alle fertig gemacht.
Und unter 15 die letzten 5, ja, das ist also das Niveau, was heute auch gelaufen wird, das hatte er schon damals. Genau, dann ging es nochmal weiter mit einer Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Helsinki 1983. Und wir wissen auch aus dem Marathon-Talk, dass er auch die Qualifikation für 1984 geschafft hätte. Das waren die Boykottspiele Revanche. Da konnte man quasi als Ostblock-Inhaber, Staatsmitglied, als DDR-Bürger, whatever, hier leider nicht mitmachen. Sonst hätte er es getan und er hatte den wahnwitzigen Plan, dass er in den Marathon 1984 bei den Olympischen Spielen in einer Zielzeit von unter 2:06 beendet hätte. Und wer Waldemar kennt, der weiß, dass seine Pläne meistens Gehalt hatten.
Genau. Insgesamt hat er circa 27, vielleicht waren es auch 28 Marathonläufe in seiner Karriere absolviert, ist mehrfacher DDR-Meister im Marathon, 10.000 Meter Lauf, Hindernislauf und wurde 1976 und 1980 DDR-Sportler des Jahres. Ganz wichtig, die Verbindung zu Chemnitz ist, dass er seine Qualifikation für diese Olympischen Spiele immer in Chemnitz gelaufen ist und zwar auf der Strecke, die wir auch am 18. Mai in Chemnitz laufen werden.
Zum Teil. Also Karl-Marx-Stadt und Stadtpark hieß damals das Stichwort. Dort wurde die Strecke angelegt. Ich will nicht zu viel spoilern, aber du gehst mit ihm dann nochmal ganz genau drauf ein.
Genau. Vielleicht kommen wir in den zukünftigen Podcasts immer mal wieder auf ihn zurück, weil es gibt natürlich tausende Geschichten von ihm. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit diesem Podcast.
Sehr unterhaltsam. Auf geht's, Waldemar.
Ja,
Hallo Waldemar, ich darf Waldemar sagen, oder?
Na klar, unter Sportlern. Ne?
Genau. Ich freue mich total, dass du hier bist. In diesem Jahr gibt es 50 Jahre Berlin-Marathon, eine große Geschichte. Und 2025 gibt es dann den Kulturhauptstadtmarathon in Chemnitz. Und was viele nicht wissen, ist, dass bereits vor mehr als 50 Jahren ein Lauf in Chemnitz oder damals Karl-Marx-Stadt stattfand, was ein Marathon war. Erste Frage, ein reiner Marathon. Du weißt es, weil du daran teilgenommen hast oft. War es ein reiner Marathon?
Ja, es war ein reiner Marathon. Und es gab ja nicht so viele Läufe zu der Zeit in der ehemaligen DDR. Aber hier in Karl-Marx-Stadt gab es eine richtig große Geschichte auch schon für den Marathon im Vorfeld. Also Karl-Marx-Stadt hatte sehr, sehr gute Läufer schon aus den 50er Jahren heraus. Und damit gab es auch viele Trainer, die sehr interessiert und sehr benibel eigentlich dann auch genau wussten, was für den Marathonläufer wichtig ist, nämlich die Streckenführung, die Betreuung unterwegs und, was nicht ganz wichtig ist, auch die Stimmung an der Strecke. Und die haben das immer hingekriegt, dass es also sensationell war für jeden Läufer dort. Und deshalb war es eben auch ein guter internationaler Marathon. Viele sind gerne hierher gekommen, um hier auch, ich sag mal, ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Was ich recherchiert habe, ist, dass es seit 1968 hier diesen Marathon gab. Weißt du noch, wann du das erste Mal hier gelaufen bist?
Ich bin das erste Mal im April 76 gelaufen. Ich war ja eigentlich ein ganz junger Marathonläufer. Das heißt, eigentlich von 75 zu 76 bin ich erst auf die Marathonstrecke umgepolt. Vorher war ich ja Hindernisläufer. Dann hatte ich es mal über 5 und 10.000 Meter versucht und habe dann aber im Herbst 75 meinen Kader verloren, weil ich über 5 und 10.000 Meter die Norm für die Olympischen Spiele nicht geschafft habe. Ja, und da stand ich vor der Entscheidung, für mich zu entscheiden, ob ich das alleine mit meiner Familie, mit meinen Freunden versuche oder ob man aufgibt. Und da ich schon 72 nur um 2 Sekunden die Olympia-Fahrkarte für München im Hindernislauf verpasst hatte, hat meine Frau mich ermutigt und hat gesagt, du trainierst ja schon zweimal und guck mal, die Afrikaner können nur früh und abends trainieren und am Tag ist es denen zu heiß und du kannst ja auch vielleicht noch ein drittes Mal trainieren. Du bist ja schon besser als die. Und die Idee fand ich sehr, sehr gut. Allerdings ist das natürlich beim Glas Rotwein entschieden worden, aber ich denke, es hat trotzdem gepasst. Ja, und dann bin ich dann meinen ersten Mal, dann habe ich mich tatsächlich alleine vorbereitet. Das heißt also, im Olympiajahr konnten die Sportler der DDR immer in Höhenlager fahren, in wärmere Bereiche im Winter. Und das war natürlich ein Vorteil. Aber, richtig trainieren macht den Pferder. Und das hat sich wahrscheinlich ausgezahlt. Und so bin ich dann meinen ersten Marathon hier eigentlich nur als Clubsportler an den Start gegangen. Viele waren ja.
Das heißt einfach nur als Clubsportler?
Ja, es gab natürlich schon eine Vorauswahl von denen. Die DDR hatte sehr, sehr viele gute Marathonläufer. Also die kamen aus Berlin, Potsdam, Magdeburg es war schon und Jena und so weiter und so fort. Aber das war schon gewaltig. Und die waren im Vorfeld natürlich in der Vorauswahl und haben dann viele Trainingslager mit benutzen können in der Vorbereitung auf diesen Höhepunkt, waren sozusagen Nationalkader. Und ich war Clubreserve, weil ich für den SC Chemie Halle gestartet bin. Und das hat mir auch nicht ausgemacht. Ich bin dann bei 15 Kilometern allen davon gelaufen. Die letzten 500 Meter waren eine Qual. Hinter mir war dann als Zweiter der Sportfreund Mielke aus der Bundesrepublik. Der war nur 100 Meter hinter mir. Und als ich über die Ziellinie lief, hatte ich zu meinem Trainer gesagt, nie wieder Marathon. Dann hörte ich aber, dass ich die Olympiade noch mitlaufen bin. Da habe ich gesagt, dann laufe ich doch noch ein.
Das heißt, dein erster Marathon war hier in Karl-Marx-Stadt?
Meinen ersten Marathon habe ich aus Spaß gemacht. Wir waren als Trainingsgruppe vom SC Chemie Halle. Wir hatten auch sehr, sehr gute Läufer. Ich sage nur Manfred Kuschmann als Europameister über 10.000 Meter, Vize-Europameister über 5.000 Meter von 72 in Rom. Und darüber hinaus eben auch viele, viele andere. Die Sparta Gerda hat uns alle groß gemacht. Und damit hatte ich immer unwahrscheinlich gewaltige Konkurrenz bis hin zu Werner Schildhauer, der auch Vize-Weltmeister war über 10.000 Meter und 5.000 Meter. Ja, und das war also dann eine Situation, wir haben im Herbst immer zum Abschluss eine Tour durch die Tschechei gemacht, kleine Crossläufe, und da wir ganz gut drauf waren, haben wir dann immer mal was Wertvolles gewonnen, mal ein Tonband oder irgendwie was, was es eben so bei unseren DDR nicht so viel gab, und das hat uns Spaß gemacht. Und auf einmal sagte, das war 1974, da waren wir in der tiefen Slowakei hinten gewesen, in Nitra. Da sagt unser Trainer, ach, wisst ihr was, Jungs, wir beginnen unser Trainingsjahr, war die erste Woche im Oktober, mit einem Marathon in Košice. Da sind wir da hingefahren, alle waren voller Überraschung. Wir haben uns zwar alle ungläubig angeschaut, und dann hatten wir noch ein fürchterliches Wetter. Košice ist ja der zweitälteste Marathon der Welt und der älteste in Europa. Und diese Stimmung, diese Atmosphäre, das hat uns so begeistert. Ja, und dann sind wir alle losgerannt. Und plötzlich musste ich bei 15 Kilometern nochmal in den Graben springen, weil die Kälte, es hat geregnet. Wir sind 15 Kilometer hohen Wasser auf der Bahn gestartet. Es war also abenteuerlich alles. Und
wo wurde da gelaufen? Also war das schon richtig so?
Das war in Košice, der erste Marathon, den ich damals bestritten habe. Internationales Feld. Da waren also wahnsinnig gute Leute dabei, die schon unter 2:10 gelaufen waren, damals zu meiner Zeit. Farrington aus Australien, dann war Hill aus England dabei. Und dann sind wir so gelaufen, das ist eine Hin- und Zurückstrecke. Und fantastisch gemacht an der Wende, spielen dann die Zigeuner mit ihren Geigen. Das war richtig, richtig herrlich. Und auf der Hintour hat man nur Gegenwind. Und dann natürlich viel Rückenwind. Andersrum war es gewesen. Auf der Hintour hat man dann richtig viel Rückenwind. Und da liefen die alle wieder Bekloppten los, die erfolgreichen großen Sportler. Und ich habe mich dann so bemüht, an der Wende in der ersten großen Hauptgruppe zu sein. Dann kam der Gegenwind. Und dann läuft man auch als Läufer wie die Radfahrer. Ja, man sucht immer Rückenwind. Und auf einmal bei ca. 30 Kilometer war vor mir die englische Flagge. Der Sportfreund Hill hatte nämlich Hemd und Hose als englische Flagge an. Und dann macht das richtig einen Ruck bei mir, weil ich mir gesagt habe, jetzt hast du einen der besten Läufer im Marathon in der Welt, hast du jetzt überholt. Und dann bin ich immer schön weitergelaufen und im Ziel war ich plötzlich Dritter. So kann Marathon Spaß machen. Oder? Zeiten interessieren mich eigentlich nicht, weil wenn Marathon vorbei ist, dann fängt der neue Kampf an. Ich glaube, es war so 2:20, 30 ungefähr.
Okay, für den ersten. Ja. Und dann sozusagen 76?
Ein Jahr später, 75, haben wir nochmal Ähnliches gemacht. Da bin ich dann nochmal in Košice laufen. Und da war es dann schon, eine 2:17. Ja, und dann war ich raus aus dem Olympiakader. Ja, und dann musste ich unter 2:14 laufen und 2:13, ich glaube 56, bin ich dann auch gelaufen, habe den Lauf gewonnen. Bei einem sehr, sehr guten internationalen Feld, weil alle nordischen Länder wollten hier ihre Norm laufen, weil die wussten, die DDR ist bestens vorbereitet, die DDR-Sportler meine ich. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, und dann war es für mich ein qualvoller Lauf, weil ich keine Ahnung hatte, keine richtige Ahnung. Auch wenn man schon Marathon gelaufen ist, aber so eine Leaderin ist was anderes. Und ich war so übermotiviert, dass ich bei 15 Kilometer dann alleine weglief. Und dann wird es plötzlich nach 35 sehr, sehr schwer. Und es hat auch gereicht. Und dann dachte ich eigentlich danach, als ich gehört habe, bis Olympia Norm gelaufen, ich bin jetzt ja, bei Olympia dabei. Und ein paar Tage später kam plötzlich aus Berlin die Info, was, der Schabinski, so kein Marathonläufer. So wurde mir das zugetragen. Ja. Der muss noch ein zweites Mal laufen. So, und das ist ja beim Marathon nicht so einfach. Wenn man nach dem ersten schon an der Kurzgrenze war, dann will man eigentlich nicht 6 Wochen später nochmal einen Marathon laufen. 100-Meter-Läufer können das, die können früh und abends laufen, aber wir brauchen unsere Regeneration hinterher und müssen es ja wieder neu präparieren und so weiter. Ja, und das war schon eine Qual. Und dann sind wir in Wittenberg nochmal auf einer kleinen Runde nur. In der abendlichen Stimmung, das Wetter war top gewesen, nochmal gelaufen. Und erst im Nachhinein war mir eigentlich klar, die DDR hatte einen Vize-Europameister im Marathon, den Eckhard Lesse. Und den wollte man nicht zu Hause lassen. Also hat man nicht gesagt, Schabinski muss normal laufen, sondern die anderen müssen noch eine Chance kriegen. Und da hatte ich, wollte ich auch die Jungs unterstützen. So, wir müssten also die 2:14 laufen. Aber schon nach 25 Kilometern reichte die Kraft bei den anderen nicht. Ich habe plötzlich Angst gehabt. Ich dachte, du kannst doch nicht allein dahin fahren. Unterstützt und ziehst die Jungs mit. Aber na, dann bin ich eine 2:12 gelaufen und dann war klar, ich kann fahren.
Wahnsinn. Kannst du dich erinnern, warum ausgerechnet Karl-Marx-Stadt einen so international hochklassigen Marathon hatte? Wie viel gab es überhaupt in der DDR noch zu der Zeit? Und wenn du dich erinnerst, warum Karl-Marx-Stadt?
Ja, also es gab zwei wichtige Entscheidungen wahrscheinlich. Erstens oder zum einen gab es natürlich keine Marathonläufe zu meiner Zeit. Wir hatten sehr viele gute Läufer, aber es gab keine Veranstalter. Und in Karl-Marx-Stadt hatte man schon Erfahrung. Und noch dazu war dieser Marathonlauf dann immer organisiert von Leuten, die richtig Ahnung hatten. Das waren viele Trainer, die man im Vorfeld auch immer mal kennengelernt hatte. Und die wussten schon, wie man so einen Marathon organisieren muss. Weil das ist für den Marathonläufer ganz entscheidend, ob alles tiptop ist oder ob es irgendwo dann Probleme gibt, ob da Berge vielleicht eingebaut werden oder ob die Rundungen, die man umlaufen muss, nicht perfekt sind, ob die Verpflegungspunkte gut betreut sind und so weiter und so fort. Und das konnten die schon sehr gut. Der erste Marathonlauf ist zwar, ich glaube, 1896 in Leipzig organisiert worden. Ach, das war eine Art Volksläufe. So, und selbst unser Mitteldeutscher Marathon, der jetzt am 13.10. kommt, ist ein historischer Lauf, weil 1925 die erste deutsche Meisterschaft von Halle bis nach Leipzig zum Völkerschlachtdenkmal organisiert war. Ach, das kann man nicht vergleichen mit einem internationalen Marathon. Und in der Beziehung war glaube ich, Karl-Marx-Stadt damals der einzige Veranstalter, der es richtig konnte. Das war das eine. Und für uns als Läufer war es ganz wichtig. Es war ein Rundkurs, 5 Kilometer circa, glaube ich. Und hier war immer Stimmung. Hier waren viele Menschen, die sich das angeschaut haben. Und natürlich wurden dann auch die Läufe durch die internationale Beteiligung noch ein Tick besser. Ja, und das war das Wesentliche, weshalb wir als Marathonläufer gerne nach Karl-Marx-Stadt gegangen sind. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder so eine gute Organisation gibt.
Ja, wir machen es ja. Also du wirst es dann sozusagen abnicken. Du bist ja selber Veranstalter des Mitteldeutschen Marathons. Du weißt ja, dass heutzutage eigentlich der Läufer immer eine Runde haben möchte. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Menschen da mitgemacht haben? Also wenn es eine 5 Kilometer, muss es ja permanent zu überrunden. Waren das nur Eliteläufer? Waren das auch Breitensportler? Wie sah sozusagen die Szene damals aus?
1976, vor meinem Olympiasieg, gab es keine Volkssportbewegung, wie wir sie heute kennen im Laufbereich. 1976 gab es ein paar richtig gute Läufer, die ganz mit aller Kraft um ihre Leistung gekämpft haben. Aber es waren eben relativ wenige. Und insofern war das Feld auch in Karl-Marx-Stadt damals ein internationales Feld, aber das waren auch bloß ein paar Hände voll. Und die anderen waren alle Volkssportler in dem Sinne, wie man sie heute so kennt.
Ich habe gerade erst gelesen, Berlin-Marathon, die ersten, dass da, ich glaube, ein Drittel der Teilnehmer unter 3 Stunden gelaufen sind. War das damals auch so? Also, dass wer Marathon gelaufen ist, dann den auch noch schnell gelaufen ist? Oder gab es auch die typischen 5-Stunden-Läufer, 6-Stunden-Läufer?
Die gab es nur beim Rennsteiglauf. Beim internationalen Marathon hier in Karl-Marx-Stadt damals waren es sehr viele Läufer, aber wir hatten eben auch unwahrscheinlich viele, die sehr gut laufen konnten. Also das war ja auch eine Spanne von unter 2:12 bis 2:25 hoch gab es mindestens so 30, 40 Läufer. So, und das ist schon eine ganz schöne Dichte. Und der Rest war eben doch nicht so leistungsorientierte Läufer.
Man findet sehr, sehr wenig überhaupt zur Geschichte von diesem Lauf. Man findet aber Bilder vom 3. Mai 1980. So, man hat dort, also das war wahrscheinlich wieder, war das eigentlich immer die Qualifikation für Olympia?
Also 76 und 80 war es die Quali für Olympia, ja.
Also das heißt, wärst du hier nicht gelaufen, wäre der Olympiasieg gar nicht möglich
gewesen. Naja, es gäbe vielleicht, dass man irgendwo anders noch hätte laufen können, aber da, ja, es gab eigentlich keinen Wettkampf, wo man sich so perfekt darauf vorbereiten konnte. Wenn man woanders läuft, ist das immer ein kleines Risiko. Man kennt die Strecke nicht genau, man weiß nicht, wie die Bedingungen sind, wie die Organisation ist und so weiter. Ich habe das ja dann 84 durchgehabt, als ich dann für den Michael Heimann und für die besten deutschen Läufer als Trainer schon in der Verantwortung war. Und wo man uns einfach in Tallinn einen Wettkampf gestrichen hat, auf den wir uns intensiv vorbereitet hatten. Und wo wir dann ein paar Wochen später in der Slowakei im hochsommerlichen Bereich laufen mussten. Und auch das Pech hatten, dass da ein Sommerwetter kam. Und das ist dann schlecht. Da ist der Michael Heimann unter 2:12 gelaufen und das hat 15 Sekunden an der Norm vorbei und da wurde er nie mitgenommen. Ich saß den ganzen Tag von früh bis abends bei Manfred Ewald vorm Büro und habe geklopft und ja, nach 20 Uhr hat er mich reingenommen und es führt auch keinen Weg mehr rein. So, und solche Risiken hatte man hier in Karl-Marx-Stadt überhaupt nicht. Also es war schon günstig, dass man hier laufen war. Man hatte gute Gegnerschaft gehabt und auch die deutschen Läufer waren ja unwahrscheinlich stark. Ja, und da müsste man bloß nur dafür Sorge tragen, dass man die Norm läuft und unter den ersten drei DDR-Läufern war. Und dass es wieder mit Sieg geklappt hat, dass also, das dann...
Ich habe gerade hier die ewige Bestenliste im Marathon vor mir. Da ist schon die 204 von Amanel dabei. Was ich interessant finde, deshalb habe ich diesen 3. Mai gesagt, dass das sind hier die 30 Besten. Drei davon sind am 3. Mai 1980 diese Beste. Also es muss ja einer der leistungsstärksten Läufe überhaupt in der deutschen Geschichte gewesen sein. Deshalb, hast du irgendwelche Erinnerung an diese zweite Olympia-Qualifikation? Also du hast gewonnen. Weißt du noch, wann du da irgendwie abgehauen bist? Weil es war ja nicht viel Vorsprung, was du hattest zum Schluss?
Nö, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich für 80 die ganzen Vorteile nutzen konnte, die die DDR-Sportler hatten durch Trainingslager im Vorfeld und. So, und in ein paar Wochen vorher waren wir in Syrien und hatten dort nochmal ein Klimatrainingslager gehabt. Und da hatten wir dann so in der dritten Woche einer von den Jungs, die da rumtobten, einen Stein in eine Wade geworfen. Und ich dachte, der Traum von Olympia ist vorbei. Gott sei Dank war dann in der letzten Woche davor alles wieder Balletti. Ich habe schon gemerkt, dass 14 Tage vor, dass es nicht mehr weh tat und dass es schon geht. Aber ich habe allen den Glauben gelassen, dass es mir nicht so gut geht. Das brachte mir den Vorteil, dass mich alle unterstützt haben. Also, war ein kleiner Trick gewesen. Und ich wusste, dass ich mit absoluter Bestform hier in Chemnitz antreten konnte. Die Gegner waren wieder sehr gut. Aber Hauptaugenmerk für mich war damals, dass ich ja unter die ersten drei DDR-Sportler komme, weil ich kannte natürlich die Stärken unserer Läufer. Die waren dann mit mir im Trainingslager und das war schon sensationell, was wir da pro Tag trainiert haben. Und wann ich aber dann die Entscheidung in dem Rennen gesucht habe, das weiß ich heute nicht mehr. Ich war wie immer froh, dass ich damals im Ziel war als Erster. Okay.
Kannst du dich noch erinnern, wie die Versorgung, also was man auf dem Marathon getrunken, gegessen hat?
Die Getränke waren relativ einfach zu gestalten. Ich habe immer Tee getrunken mit einer Prise Salz dran und dann so zwischen eigentlich von 15 bis 25 Kilometer immer noch einen Löffel Traumzucker dran gemacht und dann ganz normal eigentlich nur Wasser. Das war so, ja, das wurde mir so empfohlen und mir war es auch so gut bekommen. Folglich habe ich es auch so gemacht. Und alles andere, was die Versorgung essenmäßig anging, da brauchten wir uns keinen Kopf machen. Wir hatten ja eh nichts, also haben wir das genommen, was es gab. Und das hat trotzdem auch funktioniert.
Also würdest du eigentlich jetzt sagen, eher ein mentales Thema Marathonlaufen als ein energetisches Versorgungsthema? Weil da wird ja ein Riesenhype jetzt drum gemacht.
Ja, das ist so wie mit vielen Dingen. Es wird meist übertrieben. Ernährung und ja, das ist schon heutzutage ein wichtiger Punkt. Man kann da schon noch was rausholen. Aber wenn ich alleine das Thema Schuhe sehe, ja, mit denen, heute gibt es Schuhe, mit denen kann man tatsächlich Marathon 4-5 Minuten schneller laufen. Ja, durch, das sind für mich schon Sprungfedern. So, unsere Latschen damals, ja, die würde heute keiner mehr anziehen.
Wurde da überhaupt drüber nachgedacht, Schuhe?
Wir hatten keine Schuhe. Es gab von der kleinen Firma CH in Kallen, wo die war. Ja, das war eine Sohle mit der gelben Ferse dran und mit blauen Wildleder. So, und nach jedem Lauf, wenn es geregnet hat, hat man blaue Füße gehabt. Das gab es nicht, aber darüber haben wir uns damals auch keinen Kopf gemacht. So, heute wird das alles ein bisschen übertrieben. Mit Trinken wird übertrieben. Ich habe in manchen Foren, habe ich schon erlebt, wo eine junge Frau, vielleicht nicht mal 50 Kilo wiegend, so geklagt hat: Herr Schepinski, ich habe gerade noch anders wollte gelesen, dass man bis zu 5 Liter trinken muss. Auch die schaffe ich nicht. Und neben ihr saß damals zufällig ein großer, kräftiger Mann, also mindestens 90 Kilo, aber 1,90 groß. Ich sage: Stehen Sie bitte mal auf. Und sind beide aufgestanden und da hat man eigentlich schon gesehen, wo das Problem lag. Ja, dem wurde das gleiche empfohlen wie der jungen Frau. Und das funktioniert nicht. Da muss jeder schon ein bisschen selber mitdenken und das richtige Maß rausfinden. Und so ist es eben auch mit Lebensmitteln, die da empfohlen werden. Und das ist alles okay, wenn man das richtige Maß hat.
Sehr gut. Du hattest am Anfang gesagt, dass so sozusagen ein Erfolgstipp war, anstatt zweimal, dreimal zu trainieren. Es gibt so ein paar Legenden zu deinem Trainingsplan. Also ich denke, dass die Zuhörer gern mal wissen wollen würden, was ein Doppel-Olympiasieger so in einer Woche trainiert hat. Und wenn es die Zuhörer nicht wollen, ich will es auf alle Fälle wissen.
Ja, es gibt immer zwei Dinge, die man beim Training erwähnen sollte. Das eine ist das normale Training, was man braucht. Und da ist Training beim Marathonläufer eine vorgeschriebene Gesetzmäßigkeit. Dass man bestimmten Zeiten mehr Ausdauer machen soll und in bestimmten anderen Zeiten eben mehr Tempo und so weiter und so fort. Weil der Körper macht die Leistung ja aus seinem Organsystem heraus und diese Kette muss funktionieren. Man kann ein riesen Herz haben, wenn man schlechten Stoffwechsel hat, dann läuft man schlecht. Nur mal als Beispiel. Und deshalb muss man im Winter zum Beispiel sehr, sehr intensiv für sich die Trainingsdauer und die Belastung steuern. Und in der Vorbereitung auf 76, als ich alleine gestellt war, meine Frau mit dem Tipp, gehen wir dreimal, schaffst du schon, kam dann hinterher noch mein Kumpel, der sagte: Du, pass auf, du willst doch zu Olympia, wir müssen noch ein viertes Mal trainieren. Da kam der zweimal eine Woche zu mir und dann haben wir das auch gemacht. Und Kumpels sind ja nicht immer bloß immer liebe Kumpels, sondern da kam dann, nachdem ich manchmal schon an einem Tag hatte ich schon mal knappe 50 Kilometer im Bein. Früh, Vormittag, Nachmittag und dann kam der abends und sagt: Du, ich würde vorschlagen, wir machen heute Berganläufe. Ich sage: Maggie, wie soll ich denn jetzt nach so vielen Kilometern noch die Kraft haben? Doch, das machen wir, komm, du willst Olympia. Und dann ist der mit mir da noch 500, 800 Meter einen Berg hochgeballert, so, und dann war ich richtig platt. Und dann wohnte ich in einer Neubauwohnung, 5. Etage, ohne Fahrstuhl und dann schleicht man die Treppe nur noch hoch. Und wenn man aber zu Olympia will, wenn man den Traum hat, auch vielleicht mal Olympiasieger zu werden, dann war das viel. Aber dann hätte es auch sein können, dass andere in der Welt, die Möglichkeiten haben, wie der Olympiasieger in 72, Frank Schotter oder Liz Morgan, der Belgier, der haben wir auch schon Bronzemedaillen geholt hat, der hätte auch viermal schon trainiert haben. Und da hatte ich dann zum Beispiel öfter mal so das schlechte Gewissen: Du bist ja doch nicht der Beste. Und dann fällt einem nichts mehr ein, was man noch machen könnte. Nochmal trainieren ging nicht. Und durch Zufall habe ich dann einfach mal den Papierkorb genommen, habe den Papierkorb runtergebracht. Und das ist ja eigentlich nur ein Witz. Ja. Aber Papierkorb geleert und auf einmal bin ich die Treppe hoch und Mitte der Treppe Habe ich plötzlich gemerkt, dass ich ja fast um bin und überhaupt nicht die Leiden, die ich nach dem vierten Training gespürt hatte, hatte ich überhaupt nicht mehr so drauf gehabt. Und dann hat es Klick gemacht. Dann wusste ich, das Besondere schafft Besonderes. Und dann ist es kurioserweise so, dass dann irgendwo bei 30 Kilometer Frank Schotter in Montreal wieder abhaut. Man schafft die 5 Meter nicht mehr zum Anschluss. Da kommt das, was man vor Gott sei Dank gemacht hat, nämlich den Papierkorb runtergebracht hat. Und dann kommt plötzlich der Diktator, der dann sagt, ey, du hast doch nicht umsonst den Papierkorb runtergebracht. Hol dir den, ja. Den macht man hinterher und wenn man dran ist, ist alles wieder gut.
Also, das gerade erzählt hast, eine Frage. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man weiß, dass man der Beste ist? Spätestens als du Olympiasieger warst, wusstest du ja, du bist der schnellste Marathonläufer. Wie trainiert man ab diesen Zeitpunkt dann?
Ja, es gibt auch hier Stationen. Als ich das gespürt habe, dass das notwendig ist, sowas Wahnsinniges noch zu machen, habe ich auch noch andere Dinge gemacht, wo ich wusste, das Verrückte hat keiner gemacht. Und dann holt man sich ein gewisses Selbstbewusstsein. Und dann bleibt das aber links wieder liegen. Dann ist das nur wie Training gewesen. Und wenn man aber dann über die Ziellinie läuft als Marathonläufer, als Erster bei Olympia, dann ist ja A, ein Kinderwunsch plötzlich ist auch da. Und dann ist das unter der Qual des gerade zu Ende gegangenen Marathons nicht gleich verständlich. So, und dann braucht man eine Weile. Ja, und dann irgendwann, also bei mir zumindest 76, am nächsten Morgen um 6, als ich dann wieder rausgegangen bin und bin ich ins Gras gestürzt und habe vor Freude geheult. Und dann ist das so der Ausgleich zwischen den Qualen und dem Angenehmen.
Aber irgendwann kam ja der Moment, wo du wieder trainieren musstest, wo eigentlich so der große Traum ist erfüllt gewesen. Wahrscheinlich auch schon alles ausgereizt, was man dachte, was an Training geht, weil das war ja dein System, härter trainieren als alle anderen. Wie motiviert man sich dann wieder?
Nach 76 war Feierabend. Ich habe wirklich meine gedanklich meine Schuhe an den Nagel gehangen, wie man so schön sagt. So, und es war ja alles erfüllt, es war alles überdimensional sogar erfüllt. Der Kinderwunsch, den ich mit 60 so mit den Erleben von ABB Gila dort auf den Straßen barfuß laufend in Rom, da war dieser Kinderwunsch so erwacht und nachfolgend habe ich den umgesetzt und dann war plötzlich der Wunsch erfüllt. Und dann, ich bin gleich im Urlaub wieder 30, 40 Kilometer gelaufen, aus Spaß durch die Wälder und so weiter, aber ich hatte keinen Bock mehr Leistungssport zu machen. Und dann war aber die Tatsache, dass ich ja Wäschekörbe voll Post bekommen habe und ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich dann mit allem nachher durch war. Und die Leute haben beschrieben, wie sie an der Ostsee in Zelten Mitternacht den Marathon gesehen haben. Sie haben ja alle auf Fußball gewartet, auf das Endspiel DDR gegen Polen damals. Und und die waren alle so begeistert. Und fast in jedem zweiten, dritten Brief stand dann so, dass sie den letzten Teil der Strecke nur mit Tränenaugen verfolgt haben und dass sie sich sowas nochmal am Fernseher wünschen würden. Und da habe ich langsam angefangen zu grübeln. Und da habe ich das mit meinem Trainer ein halbes Jahr später besprochen, ob das überhaupt möglich ist. Nochmal, das hätte nur ABB Bekila geschafft im Vorfeld. Und er hatte geniale Voraussetzungen durch die Höhe, die er in der Haus trainiert hat und. Und er war da bei der Armee gewesen. Auch, der hat alles rundherum alles gut unterstützt gehabt. Und dann haben wir überlegt, wie das geht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir geprüft haben, wie die Rennen bei internationalen Bereichen zwischen 35 und 40 aussahen. Da haben wir festgestellt, dass dort noch nie ein Läufer schneller als noch nie 15 Minuten geschafft hat. Und da haben wir für uns so gesagt, also wenn es möglich ist im Training, das aufeinander zu bringen, dass man von 35 bis 40 15 Minuten schafft, dann wird man Olympiasieger. Und folglich haben wir das heimlich vorbereitet. Bin ich beim Olympischen Dach, haben wir dem Verband gesagt, wir wollen intensivieren. 5000 Meter Läufe, Wettkämpfe, Olympischer Dach in Berlin, 5000, durfte ich damit starten. Aber keiner wusste, dass ich kurz vor in scharfen 30er gemacht habe. Da wäre ich beim Olympischen Dach über 5000 Meter Siebter. Also hat Berlin wieder geschimpft. Was ist mit dem Schepinski los? Der wollte doch intensivieren. Siebter Platz ist doch nicht. Und dann hatte ich gemerkt, dass ich das kann. Und da habe ich mir in Moskau die Strecke angeguckt. Und ausgerechnet beim 35. Kilometer ging eine lange Straße bis zum Schneekepark, zum Olympiapark hin. Dachte, um Gottes Willen, hier kannst du doch keinen wegrennen. Hab den Mut schon ein bisschen verloren. Und dann war ich auch froh, dass ich bei 35 Kilometer in der kleinen Spitzengruppe noch drin war. Und auf einmal lief der Gerald Nyborg aus Holland los. Der war ja kurz vor Europameister geworden, war in dem Jahr der Jahresbeste mit 209,05. Da lief der los. Und was denke ich, Idiot, wieder? Scheiße, werden dem meine Taktik verraten? Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach hinterher vorbei gerannt, bin 14,45 gelaufen. Bei fast 30 Grad Hitze, war froh, als ich im Stadion war und da waren kurz hinter mir gewesen, aber alles richtig gemacht.
Okay, also was ich dir nicht entlocken konnte, war die eine Woche, so eine typische Trainingswoche, ganz vielleicht doch nochmal ein paar Kilometer, ich weiß gar nicht, habt ihr einen Kilometer oder eine Zeit trainiert?
Also ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen mit dem Thema, aber kann ich natürlich gerne schnell erläutern. Insgesamt bin ich ja schon 250.000 Kilometer gelaufen. Da habe ich die zweimal eine Stunde Fußball in der Woche in den letzten 40 Jahren nicht dazu gezählt. Das wäre dann ja gewaltig geworden. Und auch Umfang und Training sind ja beim Marathonläufer unterschiedlich. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass man unterschiedlich trainieren muss, um bestimmte Dinge zu entwickeln. Und meine höchste Wochenbelastung war mal 308 Kilometer. So, das langsam Laufen, um den Fettstoffwechsel zu entwickeln, das tut nicht weh. Da muss man nur, da muss man nur auf seinen Körper achten, da muss man die genügend Athletik dazu machen, da muss man die Geschmeidigkeit erhalten und. Viel schlimmer ist Marathonlaufen und das schnell. Weil das tut weh und dazu muss man natürlich auch wieder bestimmtes Training machen, muss man Kraftausdauer machen und viele andere Sachen, so dass eigentlich ein Durchschnitt bei mir so 200 Kilometer pro Woche so das Übliche waren, aber natürlich die letzten 4-5 Wochen vor Marathon, dann liegt man nur noch bei 150, weil man natürlich immer auch dann das, was man trainiert hat, auch so ein bisschen wachsen lassen muss. So, dass es eigentlich nicht so toll war. Ich hatte Trainingskameraden wie den Hans-Joachim Trubel aus Jena. Na, da kam ich überhaupt nicht mit den Kilometern. Aber ich war ja vor 3000 Meter Hindernisläufer, ich konnte dafür ein bisschen schneller laufen. Und das, den Vorteil habe ich natürlich dann genutzt. Und so, dass das also mit 9.000 bis 10.000 Kilometer pro Jahr eigentlich so das Übliche war.
Was heute die Elite läuft? Sind die immer noch?
Die machen auch nicht mehr, weil
also ihr habt schon die physische Grenze erreicht.
Mehr. Das war so ein kleiner Nachteil der DDR-Sportmethodik, im Marathonlauf, dass man nur mal auf noch mehr gesetzt hat. Unsere Rahmentrainingsbahn hat sich alles aufgebaut, dass man 8000 Kilometer, nächsten Jahr 9000, dann 10.000, 11.000 geschrieben hat. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Also ich kam Gott sei Dank von den 3000 Meter Hindernisbereichen und da musste ich immer schnell laufen. Und weil Marathonlaufen nicht bloß eine Sache des Herzens ist, sondern Marathonlaufen ist natürlich auch, ich will nicht sagen Begabung, man muss sauber laufen können. Man muss den Schwerpunkt ganz schnell überwinden können. Das heißt also, man muss den Tritt unter das Becken sehr intensiv bekommen und das muss man üben. Muss man berg runterlaufen zum Beispiel üben. Und beim berg runterlaufen, sage ich mal, muss man den Läufer hören. Weil da bin ich genauso in der Phase, dass es dann so Klatsch macht, ja, in diesem Winkel zum Berg. Weil dann laufe ich frei. Die meisten hört man nicht, weil die stemmen sich gegen das Runterlaufen. Und solche Dinge haben wir perfekt eigentlich dann auch gelehrt gekriegt. Und das war auch mein großer Vorteil, dass ich technisch sehr sauber laufen konnte. Weil wenn man es einfach mal so grob überschlägt mit 60 Kilo Marathon laufen, wenn ich jetzt mal die Geschwindigkeit beim Auftritt nehme, wenn ich die Schrittlänge nehme, dann habe ich im Ziel, ich sag mal so, zwischen 8 und 9 Tonnen getragen. Und das wird deutlich schon die energetische Leistung, die Marathonläufer aufbringen muss. Und wenn ich das schlecht mache, dann habe ich 10 Tonnen getragen. Und du kannst damit nicht Erster werden.
Okay. Ich weiß, dass du auch Trainer warst, bist. Weiß ich nicht, trainierst du noch Menschen?
Nee, ich habe erst den Marathonlauf trainiert und bin dann umgestiegen zum Triathleten. Mhm. Mein Sohn, der Falk, ja, war ja dann auch bis in der Bundesliga-Truppe immer mit dabei.
Wenn man richtig gucke, nee, Falk war nicht vor dir in der ewigen Bestenliste.
Aber Falk ist mit so 13:30, wenn man die Zeit nimmt und meine Zeit nimmt, dann ist zumindest aus meiner Sicht bisher das immer noch Familienweltrekord.
Okay, auch wichtig. Ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus.
Nicht wichtig, aber schön.
Für die Zuhörenden Tipps, die du als Doppel-Olympiasieger den zukünftigen Marathonis hier in Chemnitz geben würdest. Also was ist das Wichtige, auf was sie im Training achten sollten?
Es gibt ja zwei Unterschiede. Als vor ein paar Jahren, als ich noch aus meiner Sicht des Hochleistungssportlers überlegt habe, was könnte ein guter Tipp sein, wären das die falschen Tipps gewesen. Weil den Zeitaufwand, die Motivation und ja, viele andere kleine Dinge, die sie um den Alltag rumspielen, die muss man sehr, sehr genau beachten immer, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Und wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht 2-3 Mal in der Woche trainiert, dann sollte man trotzdem eine gewisse gesetzmäßige Entwicklung der Organsysteme beachten. Das heißt also, man sollte sich schon einen längeren Zeitraum vornehmen. Ausdauer kann man nicht in 10 Wochen trainieren. Man kann daran was feilen innerhalb der 10 Wochen. Und ich hatte früher mal gesagt, es ist eigentlich das Beste, wenn man so ein halbes, dreiviertel Jahr sich die Zeit nimmt und das Training ansteuert. Und dann soll man nicht gleich fragen, was man trainiert. Dann soll man erstmal den Alltag, den Tagesablauf, die Wochengestaltung für sich prüfen, was kann ich denn überhaupt. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich meine Ziele dahingehend entscheiden, dass ich sage, ja, ich habe 3-mal eine Woche Zeit und nur 2-mal. Und dann soll man es ganz gemütlich angehen. Die ersten 4-5 Wochen ist ein, na, ich sage immer, ein Prozess, wo ich erstmal den mir selber zeigen muss, dass ich da Disziplin entwickeln muss und das dann auch wirklich mache. Und der beste Tipp dazu ist immer, 1-2 gleiche Sende zu suchen, die auch das gleiche Niveau haben. Weil die lässt man nicht im Regen stehen. Ja, und da geht man dann raus, auch wenn man mal keine Lust hat. Weil es ist ja schwer für denjenigen, der dann von der Arbeit kommt und erstmal platt ist, nach Hause kommt und dann sich hinsetzt, dann rutscht man noch weiter runter. Also das, den Mut muss man schon haben, dass man dann sagt, jawohl, ich will das und dann sollte man mit klein anfangen. Ich sage immer erstmal als erstes, die ersten 2 Wochen so anfangen mit 30 Minuten rausgehen, anfangen ein bisschen joggen, wieder gehen, joggen, gehen und dann so anfangen zu prüfen, ob ich schon eine halbe Stunde irgendwann mal durchlaufen kann. Und das ist auch immer noch ganz gemütlich, weil der Fettstoffwechsel muss erstmal angeregt werden. Und der Fettstoffwechsel ist das Wichtigste für den Ausdauerläufer. Und dann kann ich nachfolgend das Stück für Stück alle 2 Wochen ein bisschen steigern. Und da sollte man nicht vergessen, dass man auch mal bergunter laufen lernt und dass man auch vor dem Laufen mal die Beine ein bisschen ausschwingt, die Arme ein bisschen ausschwingt, ein bisschen Gymnastik macht hinterher. Das ist schon selbst ein bisschen Kraft zusätzlich machen, ist wichtig, weil die älter die Sportler sind, die sich jetzt vorbereiten, desto wichtiger sollte man auch die Muskulatur betrachten. Und da muss man schon ein bisschen Stabilisation mitmachen.
Okay, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns. Weißt du schon, ob du, also du bist 2025 im nächsten Jahr in deinem 75. Lebensjahr, du bist jetzt schon in deinem 75. Lebensjahr. Jetzt ist das eine doofe Frage. Kannst du noch laufen? Ja. Du hattest dich verletzt, das weiß ich. Aber geht das Laufen noch?
Ich habe das Alter, wo ich noch nicht weiß, was im nächsten Jahr ist. Aber es ist alles möglich. Ich gehe zurzeit tatsächlich auf der regelmäßig zweimal in der Woche Fußball spielen und bin jetzt ja, kommen wir gerade von zwei großen Radtouren wieder, wo ich dann jeden Tag so zwischen 60 und knapp 100 Kilometer gefahren bin. Also ich fühle mich schon noch fit. So, aber ja, an dem Tag, wenn der Marathon ist, wird meine Frau 75 und ich weiß nicht, ob ich da ganz kaputt nach Hause kommen will.
Okay, vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dich dann am 18. Mai in Chemnitz wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
Ich freue mich auch auf den Termin.
Yo, ich streb nach Perfektion, Kodawari im Blut. Im Sport geb ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit. Triathlon am Morgen laufen bis zur Dämmerung. Jeder Schritt zählt, keine Zeit für Besserung. Im Gym heb ich Gewichte für die Power in mir. Kreatin im System, Energie pur hier. Obstacle Rennen.